got your back and you got mine. We're walking together, long roads and winding alleys, side by side. Mountain tops and lowest valleys, you and I.
Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
Wie sehr du dich aufopferst, und ich weiß ja, dass du das nicht für mich, sondern für deine Fanbase hier tust.
Genau, alles für den Dackel, alles für den
Kuh.
Es ging mir schon besser, aber auch schon schlechter. Du siehst mir mich hier auf dem Sofa sitzen, was ja schon ungewöhnlich ist, dass ich mir.
Aber du siehst gut aus, ne? Also du siehst nicht krank aus, ehrlich gesagt.
Das freut mich. Und neben mir ist ja noch jemand rekonvaleszent. Da drehe ich dich doch mal eben schnell ein.
Oh Gott, das ist aber wirklich süß, ehrlich gesagt.
Ja.
Warte mal, bleib mal so, da mache ich direkt einen Screenshot. Da haben wir doch schon ein Startfoto für unsere neue Folge.
Oh, was habe ich denn da für Bücher im Hintergrund gehabt? Wahrscheinlich wieder diese ganzen verfassungswidrigen Manifeste und solche Sachen.
Ja, ich denke, dass da schon klar wird, dass du Maximilian Graf wärst.
Ja, aber dafür kriege ich auch immer, im Asiamarkt kriege ich immer Rabatt.
Weil Chinesen eine Vorspeise gratis.
Genau.
Oh Gott.
Darüber muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen gefreut, weil es ist ja nicht so, als hätte man sich das nicht immer schon gedacht, dass das keine echten Patrioten sind, aber dass die jetzt auch wirklich wegen Landesverrat alle dran sind und dass es auch keine Einzelfälle sind, sondern dass das ja doch offenbar ein strukturelles Problem zu sein scheint. Das ist doch ganz erbaulich, dass das jetzt vor allem vor der Europawahl noch alles zutage gefördert wird. Und weißt du was, jetzt kann man sich auch vorstellen, warum die alle das öffentlich-rechtliche Fernsehen abschaffen wollen und die freien, unabhängigen Medien. Das ist schon klar.
Aber das ist echt lustig. Aber ich habe da aber in dem Zusammenhang einen sehr schönen Moment gehabt. SPD-Politikerin Maja Wallstein, aus Cottbus stammend. Und ich kenne sie ein bisschen. Also die Betonung liegt echt auf ein bisschen. Sie war, das habe ich aber nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, wohl schon mal bei mir auf der Tour. Und ich habe sie kennengelernt, weil sie sehr engagiert ist im Parlamentskreis Hund.
Ah ja.
Im Bundestag. Genau. Und da sind wir uns begegnet. Und wir sind uns aus zweierlei Dingen, glaube ich, ganz sympathisch. Weil zum einen, die dasselbe Gen hat wie ich. Die kann nicht an sich halten, wenn die Ungerechtigkeiten hört. Ne? Und hat mich auch in dem Parlamentskreis Hund, ich will nicht sagen gemaßregelt, aber schon einmal kurz in den Senkel gestellt. Und das fand ich ganz interessant, kann ich kurz erzählen. Und zwar ist ja mein Wunsch ja immer, dass die 400 Millionen Euro, die jährlich an Hundesteuer fließen, dass man die jetzt mal einfach zweckgebunden in den Tierschutz bläst. Mhm. Weil der Tierschutz in Deutschland ja echt kurz vorm Kollaps ist. Und dann hat sie in dem Parlamentskreis, noch bevor es groß losging, gesagt, ja, also, weißt du, ich höre das ja immer, deine Forderung, die 400 Millionen, ne? Ich will das mal eben einmal kurz einordnen. 100 Millionen davon könnten theoretisch schon in den Tierschutz fließen, denn 100 Millionen davon werden den Kommunen zur Verfügung gestellt und die können mehr oder minder frei darüber entscheiden, was damit gemacht wird. Das heißt also, man müsste schon mal zumindest mit den 100 Millionen, die müsste man mal abziehen von meiner Forderung. Und hat das aber, ich will mal sagen, mit einer ziemlichen Deutlichkeit formuliert. Die ist aber selber total hundeaffin und gute Frau. Und auf jeden Fall hat sie eine Rede gehalten im Bundestag, wo es darum ging, mal klarzumachen, wie viele Menschen bei der AfD in Ämtern sitzen, die bereits vorbestraft sind. Und zwar nicht wegen Falschparken, sondern von illegalem Waffenbesitz über Gewaltstraftaten, alles dabei, hoch und runter. Mhm. Und dann hat sie eine echt flammende, sehr emotionale Rede gehalten und hat dann einmal, und da musste ich richtig lachen, und am Ende, und das ist wörtlich zu nehmen, habe ich echt ein Tränchen verdrückt nach der Rede. Sie wurde dann immer von der AfD lautstark unterbrochen. Und dann hat sie so einmal gesagt, ja, glauben Sie ernsthaft, wenn Sie jetzt noch lauter schreien, dass ich denke, das ist ja, ihr seid ja prima Leute? Nee, glaube ich nicht. Und dann weiter ging's, ne? Und ich hatte das so toll. Also diese Rede von Maja Wallstein, die sollte man noch mal einmal kurz googeln. Das lohnt sich wirklich. Und das ist, finde ich, so Herzblut und Engagement at its best, weil sie nämlich am Ende sagt, liebe Wähler, lassen Sie die AfD mit dieser Nummer nicht durchkommen.
Ja, ja.
Lassen Sie sie nicht ungeschoren davonkommen. Sie haben die Macht, gehen Sie jetzt wählen. Und das ist der wichtigste Aufruf, daran zu sagen, man kann jetzt immer im stillen Kämmerchen sitzen und sagen, ach du Scheiße, die Rechten werden immer größer. Man darf aber durchaus auch zur Wahl gehen. Und ich erlebe das auch in meinem Umfeld, dass ich echt auch ein paar wahlmüde Leute jetzt dazu bewegen konnte, zu sagen, nee, komm jetzt ehrlich nicht. Du musst wirklich, das ist so wichtig. Und
ja,
das ist Demokratie mit Füßen trampeln, wenn man nicht wählen geht. Also bitte, bitte, bitte geht wählen. Was auch immer, ne? Freies Land, aber bitte geht wählen. Also die Rede von Maya Waldstein. Ich will aber noch mal zu dir zurückkommen.
Ja.
Was habt ihr denn? Habt ihr euch gegenseitig angesteckt?
Ach so, ja, wir haben verschiedene Sachen. Also einer von uns beiden hat im Wald aus einer trüben Pfütze getrunken und an einem Stöckchen gekaut. Du darfst zweimal raten, wer es war.
Und was hat Alma gemacht?
Und Alma hat irgendwie einen Infekt. Ich weiß nicht, was es ist. Ich hatte mich vor allem vor 3 Tagen noch so gerühmt, dass ich so gut durch diese Erkältungs- und Grippezeit gekommen bin. Und da folgt ja natürlich wieder die Strafe sofort. Ich habe irgendwie den Eindruck, das hat was mit einem Mietauto zu tun, was ich am Wochenende gezwungen war zu leihen. Leider ist mein eigenes Fahrzeug von immer Wiedersehen in einer Werkstatt verschwunden. Seit 3 Wochen ist es da und ich weiß nicht, was da los ist.
Und Katharina weiß nicht mehr, in welche Werkstatt sie das gebracht hat.
Ey, das könnte wirklich passieren.
da muss ich sofort an den Klaus denken. Unser Kameramann Klaus, ein wirklich toller Mensch und leider ja nicht mehr bei uns. Also
wollte ich gerade sagen. Noch, also er weilt nur noch unter uns.
Nein, er weilt unter uns. Und kannst dir ja vorstellen, ich meine, wenn man über ein Jahrzehnt so viel Zeit miteinander verbracht hat, wir haben ja in der Spitzenphase 200 Tage miteinander gearbeitet. Mhm. Und auch viel Zeit im Auto verbracht, viele Gespräche geführt und so. Also wir lieben uns wirklich heiß und innig. Aber wir waren mal mit der Crew Skilaufen und die komplette Crew hatte sich Ski geliehen. Klaus hatte aber eigene Ski und eigene Skischuhe dabei.
Klar.
Und am ersten Tag haben wir uns entschieden, wir machen eine Abfahrt und dann stürzen wir auf einer Hütte ab. Und das hat auch gut geklappt. Und das führte dazu, dass der Klaus mit einem absoluten Selbstverständnis irgendwann in einer Kneipe saß, ohne Skischuhe und ohne die Ski. Und ich habe gefragt, sag mal, wo ist denn das? Wo ist das Zeug? Ja, hätte er doch zum Skiverleih zurückgebracht. Hat also sein eigenes Material zum Skiverleih gebracht. Das ist so. Interessanterweise haben die das auch angenommen.
Die haben das freudig angenommen. Das weiß ich nicht, ob mir sowas auch passieren könnte. Also nicht mehr wissen, wo man das Auto oder Fahrrad abgestellt hat. Ja, auf jeden Fall. Wobei, ja, das, ja, wahrscheinlich könnte mir das auch passieren. Ich weiß, in welcher Werkstatt es ist. Und ich war jetzt mal dann genötigt, weil ich nämlich musste, am Samstag war ich im Siegerland unterwegs und habe dafür ein Auto ausgeliehen von so einem neuen Anbieter. Das ist eine Firma, die kennst du auch. Die haben den Namen der Name des Anbieters steht immer so hinten auf dem Heck mit 5 weißen Buchstaben.
Mhm.
Sagt dir das was? Klingelt da was? Ja.
Mhm.
Und Bimmelt. Das Lustige ist, eine sehr nahe Verwandte von Alma ist Grundschullehrerin und hat diese Autos immer im Stadtverkehr gesehen und hat sich gedacht, nein, jetzt heißen alle Kinder heißen Miles. Die hat gedacht, das ist so wie Finn und Sophie, der nächste Modename, den sich Leute.
Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein.
Die hat sich selbst schon da sitzen sehen und die alle nicht mehr auseinanderhalten können. So, jetzt habe ich den Namen jedenfalls doch gesagt aus redaktionellen Gründen. Und ich habe die Theorie, dass diese Autos mittlerweile für was ganz anderes herhalten müssen als für den Straßenverkehr, sagen wir so. Denn als wir eingestiegen sind. Nee, aber als wir eingestiegen sind, lag da noch eine angebrochene Kondompackung und daneben ein alter Luftballon. Und die Theorie ist, dass man sich da vielleicht eine Portion Lachgas gegönnt hat und sich das Geld für das Hotelzimmer oder so gespart hat. Außerdem, diese Dinger, die riechen auch immer so fies. Ja, die riechen immer wie so eine Rituals-Filiale von innen. Also so ein ganz strange, künstlicher Geruch. Und dann hat mir am Samstag habe ich diese Klimaanlage, ich selber habe ja auch in meinem alten Auto gar keine Klimaanlage, hat mir immer so in den Hals geballert. Ja, und ich glaube, das hat der Sache Vorschub geleistet, diesem Infekt, der jetzt Besitz von mir ergriffen hat.
Aber zu Anfang dachte ich, ach, die Firma wird sich doch sicherlich heute melden. Und dann habe ich jetzt gedacht, nach deiner Geschichte wird sie sich ganz sicher melden. und dich mal ein Jahr gratis fahren lassen, um dich davon zu überzeugen, dass ja, dass die Autos ansonsten echt prima sind.
Ja.
Aber das wichtigere Thema ist ja, wie geht's Alma?
Ja, genau. Das wichtigere Thema ist, wie geht's Alma? Und du hast sie ja gerade gesehen. Ich freue mich sehr, dass sie jetzt hier wieder so entspannt schläft, weil sie hatte nämlich noch mal so eine nächtliche Attacke, wo sie sich auf links gekotzt hat. Das fing nachts um 2 an und ging dann im 2-Stunden-Takt weiter. Ich weiß auch nicht, warum sowas immer nachts sein muss, aber bei Alma ist das dann immer so, erst hört man sie so trappeln und wenn man das nicht mitbekommt, dann haut sie so mit der Pfote auf die Matratze und zeigt damit an, dass sie raus will. Ja, und dann haben wir beide uns räudig auf eine Grünfläche geschlichen, auf der eigentlich keine Hunde erlaubt sind, schon gar keine kotzenden Hunde, nehme ich an, und sind dann so im 2-Stunden-Takt, wie gesagt, immer da gewesen. Und es ging ihr dann immer schlechter, weil es ist ja doch mittlerweile eine ältere Hundedame. Sie hat ja Mitte Mai, wird Alma 11 und ist ja auch körperlich vorbelastet. Und deswegen ging das dann sehr schnell, dass die so richtig ja, runterkam. Also die hatte, die konnte nicht mehr gerade stehen. Der Kopf wackelte immer so ein bisschen hin und her. Und ich hatte tatsächlich auch den Eindruck, dass die irgendwie so ein bisschen im Delirium ist. Also die hätte, glaube ich, von selber nicht mehr den Weg nach Hause gefunden.
Und kannst du dir vorstellen, dass die so sowas Ähnliches wie dehydriert sein könnte, gewesen sein
war,
könnte?
War auch mein Eindruck, aber hat unser beider Spezialistin Frau Dr. Sabine Holland hat gesagt, dass den Eindruck hätte sie nicht. Die haben ja so einen Test mit so einer Hautfalte, den die dann machen. Ich bin dann am nächsten Morgen natürlich mit ihr hin. Ja, und jetzt merkt man, dass sie noch platt ist, aber zum Glück sind ihre Lebensgeister wieder erweckt. Also man hat auch schon wieder Appetit. Und was sie immer macht, das ist so ein kleiner, so eine kleine Nervattacke, wenn sie gelangweilt ist, dann schnappt die sich immer interessanterweise die Klorolle aus dem Badezimmer und macht damit irgendwie so eine...
Ach, das ist lustig. Also,
die wickelt sich damit teilweise auch selbst ein und schmeißt ihr so ein bisschen rum, sieht dann aus wie eine Mumie. Das wollte sie zum Beispiel schon wieder und das ist für mich ein gutes Zeichen.
Obwohl ich gerade sagen, das kann man wirklich sagen, wenn ein Hund anfängt, Spielverhalten zu zeigen, dann ist häufig das Gröbste überstanden im positiven Sinne.
Und jetzt schläft die natürlich tief und fest.
Und sag mal, haben dich Leute...
gesehen, aber das passt mir auch gut.
Haben dich Menschen gesehen, wie du mit dem kotzenden Hund da nachts draußen standest?
Ich glaube diesmal nicht, nee.
Weil ich weiß nicht, ob wir hier schon mal drüber gesprochen haben, Stichwort 1 Kilo Mehl fressen.
Ach ja. Ja, darüber haben wir schon gesprochen.
Und das war wirklich, wenn der Tierarzt dann kommt, der mobile Tierarzt und dem Hund diese Kotzspritze gibt.
Ja.
Und zwei Menschen sitzen auf der Bordsteinkante und warten und schauen einfach nur in Ruhe zu, wie der Hund eimerweise punchiges Mehl auskotzt.
Ja.
Und so die Leute auf der anderen Straßenseite laufen vorbei und alle tun so, als wäre es ganz normal.
Ganz normal.
Ein freundliches Hallo und weiter geht's. Oh Mann, ey. Ja, so, pass auf, jetzt hier genug gekotzt. Eine Sache will ich schon mal eben kurz sagen.
Ja.
Podcast-Tour. Ich habe gestern 2 E-Mails bekommen und gerade ein Interview zu dem Thema gemacht. Die Frage, die da aufkommt, und zwar scheinbar nicht so selten, kann man zu den Podcast-Folgen einen Hund mitbringen? Das kann man, sobald der Hund als wirklich ernstzunehmender Therapiehund deklariert ist. Dann machen wir das immer möglich. Ansonsten bitte nicht, und zwar nicht, weil wir nicht gern Hunde da hätten, sondern da gilt es tatsächlich wie bei der Live-Tour auch, dass die Locations und die Veranstalter das in aller Regel nicht zulassen, weil es eben das Thema Sicherheit bei Flucht und so weiter tangiert. Also bitte keine Hunde mitbringen. Und die nächste Frage, die jetzt hier wirklich nicht nur einmal, sondern letzte Woche etwa 30 Mal kam, ob wir denn schon wüssten, was die Themen wären und ob wir denn schon verraten könnten, wann, wo, wie, welche Gäste sind. Und ich sage immer, bei den Themen können wir gar nichts verraten, weil ich ja sowieso nie vorbereitet bin. Und wir ja auch, wie immer, über Dinge sprechen werden, die uns vielleicht auch in der Woche bewegt haben. Und in dem Rahmen hat jemand gefragt, er würde gerne zur Stadt XY kommen und dort mal von einem mehr oder minder großen Skandal zum Thema Hund in seiner Kommune reden wollen.
Mhm.
Und ob das denn möglich sei. Und darauf habe ich weiß jetzt nicht, ob das in deinem Sinne war, habe ich gedacht, hey, es ist ja bei dem Podcast zu jeder Zeit möglich, sich da einzubringen und mitzureden. Was wir aber natürlich nicht leisten können, ist eine Dreiviertelstunden-Rede eines Kommunalpolitikers. Das hätten wir jetzt nicht so gerne. Aber ansonsten möchte ich nochmal außerordentlich betonen, dass das ein interaktiver Abend wird oder Abende werden. Und ich nochmal betonen möchte, dass ihr euch jetzt ranhalten müsst mit den Karten,
ja,
die in meinem Shop dann auch zu bekommen sind.
Zwei Sachen dazu. Erstens, meinst du wahrscheinlich, ich weiß das nur, weil ich dazu immer die Hörerpost lese, du meinst wahrscheinlich Assistenzhunde und keine Therapiehunde, oder?
Sowohl als auch.
Okay.
So, also, ja, genau. Tendenziell natürlich eher Assistenzhunde, genau.
Okay. Und die zweite Sache ist mir jetzt gerade entfallen. Was wollte ich denn noch? Ach so, genau. Zu den zu dieser Geschichte mit dem Skandal. Also wenn jemand dort etwas vorbringt, was eine andere Person gemacht oder getan hat, dann haben wir keine Chance, das zu überprüfen. Und wir würden das auch nicht, dann wir können das nicht so stehen lassen. Das heißt, man wird da in anonymisierter Form drüber sprechen können, aber wer jetzt denkt, dass man da aus einer relativ persönlichen Geschichte vielleicht sogar oder aus einer lokal sehr, sehr begrenzten Sache dann die Plattform nutzen kann, das ist, glaube ich, das ist auch nicht in unserem Sinne.
Genau. Also die Anfrage war auch nicht im Sinne von, da möchte jemand aufstehen und sagen, also hören Sie mal, unser Nachbar, ne? Das ist ja der Herr Meier und genau, der macht immer das und das. Und ich war jetzt schon mal beim Amt und die haben gesagt, lassen Sie mich in Ruhe, Sie Denunziant. So nicht, sondern da ging es, was ich auch ein bisschen nachvollziehen konnte, da ging es um, wo darf da in dieser Region jetzt ein Hund koten und wo nicht und wo darf er freilaufen und wo nicht und wo, was wird da mit den von der Stadt zur Verfügung gestellten Kotbeuteln gemacht? Und das fand ich lustig und habe diese Person ermuntert, darüber zu erzählen.
Das klingt auch für mich schon nach einer guten Geschichte. Das hat doch scheint alle Zutaten zu haben.
Ja, wenn der Hundefreilauf, ne, exakt am Kinderspielplatz aufgebaut wird und im Prinzip der Hunde, ist so lustig, der Hundeauslauf die Größe eines Fußballstrafraums hat und da sich aber in der Kommune etwa 300 Hunde tummeln soll. Neben dem Kinderspielplatz kann man sich ja vorstellen, was da los ist. Ehrlich.
Bei solchen Sachen fragt man sich immer, wer denkt da eigentlich nicht mit? Oder ist das so ein bisschen wie bei manchen Naturschutzgebieten in Deutschland? Die sind dann einfach so dahingekleckst in so eine konventionell genutzte Landwirtschaftsfläche. Und dann kommt von allen Seiten Stickstoff, Pestizide und so weiter, kommen da rein. Aber du hast ja das Naturschutzgebiet eingezäunt. Der Hamster weiß ja, dass er keinen Fuß draufsetzen darf.
Eben.
Und so, ja. Ich habe eine Frage aus der Hörerpost gefischt, die jetzt mehrfach auch an uns herangetragen wurde. Und zwar betrifft das Vibrationshalsbänder. Ich fange mal einfach vorne an. Hallo zusammen, ich bin seit langem Fan eures Podcasts und habe, seit ich Martins Formate kennengelernt habe, sehr viel über Hunde gelernt und an meinem eigenen Verhalten geändert. Eine Frage habe ich aber, auf die ich im Netz hauptsächlich haarsträubende Antworten finde und die sicherlich für mehrere Herrchen und Frauchen relevant ist. Meine Hündin Filou ist 14 Jahre alt und inzwischen so gut wie taub. Dennoch ist sie körperlich noch ziemlich fit und bewegungsfreudig und ich möchte sie daher nicht den Rest ihres Lebens an eine Schleppleine fesseln. Da stellt sich natürlich die Frage, wie man nun den Abruf sinnvoll gestalten kann. Wir haben uns jetzt ein Vibrationshalsband gekauft. Das war bereits die erste Hürde, weil man unter dem Suchbegriff nur widerwärtige Erziehungshalsbänder oder Anti-Bell-Halsbänder mit Elektroschocks oder Wassersprühfunktion findet. Dadurch kamen schon die ersten Zweifel auf, ob das wirklich richtig ist, was wir hier tun. Im Selbstversuch war das Vibrationshalsband, natürlich ohne oben genannte Funktion, aber nicht unangenehm und auch meiner ziemlich umweltsicheren Hündin war die Vibration erstmal völlig egal, weshalb wir erst einmal damit anfangen, die Vibration mit Futter zu verknüpfen. Könntet ihr ein paar Worte zum Abruftraining eines tauben Hundes sagen und welcher Hilfsmittel man sich guten Gewissens bedienen kann? PS, letztes Silvester war das entspannteste überhaupt, abgesehen davon, dass Filou es um 23.59 Uhr für eine gute Idee hielt, ihr vorsorglich bereitgestelltes Schweineohr nun draußen verbuddeln zu wollen, weil sie tatsächlich keine Böller hörte. Wir haben sie natürlich drin gelassen. Liebe Grüße, Sabrina und Filou.
Also, erstmal muss man da wirklich aufpassen, dass man da das richtige Gerät kauft. Denn, wie schon da beschrieben, sind die ja sehr häufig getarnt als Stromreizgeräte, die wiederum einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz bedeuten. Das muss man nochmal ganz klar sagen. Grundlegend ist da aber schon sehr richtig vorgegangen worden. Ein Vibrationshalsband finde ich eine saugute Idee für einen Hund, der entweder gebürtig taub ist oder altersbedingt taub wird. Jetzt hat sie gesagt, unser Hund ist sehr umweltsicher und deshalb hat ihn das Vibrationshalsband nicht gestört. Und da gehen bei mir sofort die Alarmglocken an, da ich nicht nur einmal mit Hunden zu tun hatte, die große traumatische Erlebnisse hatten durch ein leichtes Vibrationshalsband. Und das waren durch die Bank weg Hunde, die ansonsten aber doch ziemlich selbstbewusst und kernig durch die Welt rannten. Und deshalb kann man eben nicht rückschließen, dass das Vibrieren am Hals für den Hund total easy ist, nur weil er ansonsten umweltsicher und selbstbewusst durch die Welt rennt. Das ist ein wichtiger Punkt. Und deshalb die Konditionierung auf das Vibrieren, die Idee ist ja, Vibrationsberührung, Leckerchen, Vibrationsberührung, Leckerchen und so weiter und so fort. Ähnlich wie ich einen Pfiff aufbaue. Das Prinzip ist eigentlich dasselbe. Ich bin aber Sicherheitsspieler und deshalb, egal wie sanft dieses Vibrationshalsband ist, würde ich immer zu Anfang einen Schal drunter wickeln. So, dass es also wirklich, oder ein Halsband oder ein Halstuch oder irgendwas, was das direkte Vibrieren auf der Haut mindert. Und so würde ich auch die erste Konditionierungseinheit starten. Und wenn das irgendwie gut läuft, dann kann ich vielleicht den Schal ein bisschen weniger dick wickeln und so weiter. Das ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen hysterisch auf Sicherheit gespielt. Das Blöde ist nur, wenn der bei dem ersten Vibrieren einen echten Schreck bekommt, also nicht was war das denn, sondern so einen richtigen Schreck bekommt, also dann wird es ein echt langer Weg, weil da muss ich es erst wieder desensibilisieren und eine graduelle Annäherung sozusagen hinbekommen, um dann positiv zu konditionieren. Das ist also nicht so ganz einfach und macht den Prozess irgendwie langwierig. Und deshalb lieber ein paar Tage erstmal mit dem Schal darunter. Ansonsten finde ich das eine sehr gute Idee. Aber grundlegend würde ich den Menschen raten, wenn sie einen Hund haben, der taub ist, den nie so richtig weit laufen zu lassen. Also ich sag mal, da sollte so eine gefühlte 50-Meter-Grenze also echt das Maximum sein, weil der auch Gefahren nicht hört. Das heißt, da geht es nicht nur darum, dass du ihn nicht zurückgerufen kriegst, wenn du sagst, ja, ich drücke auf die Fernbedienung und der fühlt sein Vibrieren ist sofort da, ist ja alles prima. Aber wenn irgendwo eine Gefahrensituation ist, auf die er akustisch reagieren könnte, ist er ja trotzdem eingeschränkt. Deshalb würde ich immer Hunde, die in Sinnesorganen, ob es jetzt Augen oder Ohren sind, eingeschränkt sind, nie weit weglassen. Da ist eben 50 Meter Schluss oder es ist halt ein Gelände, wo du weißt, da ist ein Zaun oder irgendwie so. Dann ist es noch was anderes.
Mhm. Mhm. Ja, fängt ja eigentlich schon bei Fahrrädern an, die einem entgegenkommen oder den Hund von hinten überholen.
Ja, genau. Wobei ich aber sagen muss, dass die wenigsten Hunde auf das Klingeln ja reagieren. Also der Hund hört ein Klingeln, er assoziiert ja nichts damit. Ne? Aber ich sag mal...
Einmal setzt sich dann hin.
Ja, aber hast du es trainiert vielleicht, oder?
Versehentlich, ich habe mal das trainiert.
Mhm. Also grundlegend einfach nur nicht weit weglassen. Aber das mit dem Vibrationshalsband, das haben wir auch in mehreren Sendungen schon auch als Fall gehabt und funktioniert in aller Regel gut. Ich bin kein Fan davon. Also was man natürlich machen kann, dass man einen Hund auch auf dem Laserpointer trainiert, der nicht hört. Also dass du dann sozusagen vor ihm irgendwo den Laserpointer auf dem Boden erscheinen lässt und immer wenn er den sieht, dreht er sich um und nimmt Kontakt auf. Aber das ist wirklich sehr theoretisch, weil du es tagsüber ja im Grunde nicht gebrauchen kannst.
Mhm, stimmt. Sehr gut, aber es ist ja schön, auch wenn der Hund dann zumindest diese Silvesterangst losgeworden ist. Das habe ich jetzt auch schon bei anderen älteren Hunden mitbekommen. Plötzlich ist das der entspannteste Tag, ne?
Ja, ja. Apropos entspanntester Tag, ich musste gestern richtig lachen. Ja. Die Emma ist ja jetzt 11,5 und nach wie vor bei Fressen gibt's mit Luna keine Diskussion. Das wäre ein Riesenproblem, nach wie vor. Aber die ist inzwischen so tolerant mit der Luna, das ist wirklich krass. Also jetzt habe ich so 2, 3 Situationen im Garten gehabt und auch schon zu Hause, wo die Luna an irgendwas dran wollte und die Emma in der Nähe stand und die Luna die Emma quasi als Rampe benutzt hat. Also einmal so richtig auf die, also auf die draufgesprungen ist, so wie eine Treppe. Also wir haben ja so eine, wir haben im Wohnzimmer ist ja dieses tiefe Fenster mit der tiefen Fensterbank. Ja. Und da kommt Luna nicht so ohne weiteres hoch. Und zweimal ist es jetzt passiert, dass Emma davor stand und Luna hat die Gunst der Stunde genutzt und auf die Emma und dann auf die Fensterbank gesprungen. Oder was immer wieder passiert ist, dass wenn ich beide streichle, dass Luna sich so mit den Vorderpfoten auf die Emma stellt, ne? Und also das wäre vor 3 Jahren noch ein echtes Problem gewesen. Und jetzt ist das so easy.
Aber das, da reagiert sie gar nicht mehr drauf, oder ist das?
Nee, das Einzige, was immer wieder passiert, ist, wenn die Emma in einem Körbchen liegt und die Luna quetscht sich dazu. Und die Luna ist ja so ein Kontaktschläfer. Und das findet die Emma richtig scheiße, dann geht die weg. Aber das ist nicht auf Luna bezogen. Das würde auch bei mir passieren. Das findet die doof, wenn es so eng wird, weil die ja nicht so kuschelig ist. Aber jetzt liegen die beide da im Körbchen, haben Abstand zueinander und ist okay. Also
die liegen aber im selben Körbchen gerade.
Ja, das ist oft so. Hm. Ja. Mhm. Aber nie ist der Impuls, die Luna liegt da und Emma legt sich dazu. Ich glaube, das ist noch nie einmal passiert. Aber Luna geht ja oft dann dazu. Aber solange es da nicht eng wird, bleiben die dann auch da liegen. Das ist also die wird der Luna gegenüber zunehmend relaxter, muss man echt sagen.
Ich habe noch eine Frage zu deinem Garten, bevor wir zu unserer aller Lieblingsrubrik kommen. Und zwar, du hattest ja gesagt, dass du wegen dieser Laichgeschichte an eine Naturschutzorganisation spenden wolltest. Hast du dir die schon ausgesucht? Weil gehen nämlich nach wie vor Vorschläge dafür ein.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich habe ja die Hoffnung gehabt, dass ein Vorschlag kommt.
Okay, gut. Dann würde ich aber fast sagen, machen wir den Sack jetzt mal zu und suchen uns eine aus und damit das auch in die Tat umgesetzt wird. Und dann habe ich was gesehen, das schien mir irgendwie ein ganz cooles Produkt zu sein. Und zwar ist das so eine kleine schwimmende Insel für Pools und aber auch Gartenteiche, die so eine etwas schärfere Kante haben, die eine Brücke für, keine Ahnung, Insekten, Mäuse und so weiter ist, vom Wasser wieder zurück an Land. Hast du sowas schon mal gesehen? Weil sonst würde ich dir das nämlich zum Geburtstag schenken.
Da würde ich mich sehr drüber freuen. Also wir haben ja tatsächlich auf Mallorca die Lösung, dass ich so ein Seil ins Wasser geknotet habe. Das funktioniert aber so mittelprächtig, weil da häufig so viel Wind ist, dass ich das Gefühl habe, die kommen da oft nicht hingeschwommen oder kapieren es dann auch einfach nicht. So effektiv ist das eigentlich nicht. Aber kommt denn auf diese Poolinsel, ist denn da in der Mitte auch so ein Kühler und da kann man eine Dose Bier reinstellen oder so?
Da kannst du eine kleine Snackbar, Snackinsel kannst du da bereitstellen.
Übrigens, zum Thema Froschlaich, ne? Auch das erlebe ich ja jedes Jahr. Der Gartenteich wird ja nicht beheizt in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, in gewissen Zeiten werden die Fische gefüttert und in sehr langen Zeiten auch nicht. Also eigentlich stelle ich immer so, je nach Temperatur, so Oktober die Fütterung der Fische ein und je nach Wetter, so April, fange ich wieder an zu füttern. Ne? Gibt so eine Gradtabelle, wo man das so ein bisschen, und man merkt denen das auch an, weil die in der Zeit, wo die irgendwie keinen Bock haben und es kalt ist, liegen die wirklich nur am Grund rum. Also die kommen auch gar nicht groß nach oben. Und man merkt dann so, bei den Sonnenstrahlen werden die aktiver und dann fischen die auch schon mal eine Mücke vom Wasser runter und so. Also dann werden die lebhafter und dann, das merkt man eigentlich, ne? Und die Frösche, die haben es aber scheinbar gerne warm. Das heißt, der Gartenteich hat ja kein Rollo. Der Pool, der aber 6 Meter daneben ist, der hat aber ja ein Rollo und dadurch ist das immer ein bisschen wärmer. Also wir heizen das ja, wir heizen den ja nicht auf im Winter oder irgendwie so, aber trotzdem ist der tendenziell wärmer. Und jetzt wollte ich gestern, der Pool, der wird dann auch nicht groß irgendwie, der ist dann einfach 5 Monate Rollo zu und fertig. Und jetzt habe ich gedacht, ich guck mal, wie der so voll aussieht und habe das Rollo aufgemacht. Ja, und dann würde ich sagen, war da eine Party, ne?
Wie viele?
Ich sag mal so 25.
Guck.
Teilweise das Rollo fährt dann so zusammen und ist im Wasser hinter so einer Wand. Und da drauf ist ein Deckel. Da habe ich den Deckel abgemacht. Da war wirklich richtig richtig Polonaise. Das ist, die sitzen die da und strahlen dich an wie die Honigkuchenpferde. Und ich wundere mich darüber, dass die auch das Chlor scheinbar so gut abkönnen.
Das finde ich auch erstaunlich.
Also die sind wirklich munter, ne? Also die sind jetzt nicht aufgebläht und blöpp und weg, weil das Rollo ja...
Vielleicht gibt denen das aber auch irgendwas, so wie der Lachgas-Luftballon im Miles-Auto. Vielleicht ist das so ein ganz spezielles Vergnügen für die Frösche. Ja,
kann gut sein, weil das Rollo des Pools ist so konzipiert, dass, also das ich sag mal, der Ordnungsfetischist, der würde das Rollo schlimm finden, was wir da haben. Aber das Rollo hat so Lamellen, die die Sonne auffangen und die Hitze mehr nach unten abgeben. Das heißt, es ist ein bisschen energetisch gebaut, aber andererseits auch wieder nicht, weil es links und rechts nicht perfekt abschließt. Und das haben wir bewusst so gemacht, eben damit im Zweifel, wenn da mal eine Maus oder ein Maulwurf reinfällt, was wir hier oft hatten ja in der Anfangszeit, die sind eigentlich ziemlich easy wieder in der Lage, auf das Rollo zu klettern und dann aus dem Pool rauszugehen.
Ah, okay.
Das ist vielleicht energetisch nicht optimal, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Aber was ich nur sagen will, ist, die Frösche können da rein und raus, wie sie wollen, machen die aber nicht. Und dann, oh, das war so schlimm, ey. Also, falls jemand Lust hat, 25 Frösche zu übernehmen oder die alle mal küssen will.
Ja.
Mann, aber ich kann ja auch nicht den Teich einzäunen. Ich will doch jetzt nicht um den Gartenteich einen Zaun bauen. Das ist doch bescheuert.
Nee, du brauchst ja dann auch Wachtürme und Emma muss dann patrouillieren. Das ist ein Rattenschwanz, der da dran hängt, um das Ganze auch zu bewachen.
Wo ist der Reiher eigentlich, wenn man den braucht?
Der reist dir ja hinterher, wie wir neulich in Bielefeld gesehen haben. Das fand ich sehr kurios. Kaum standst du auf der Schafweide, ist der Reiher auch wirklich ohne so Abstandsvorschriften einzuhalten einfach mal neben dir gelandet. Das muss doch er gewesen sein, oder nicht?
Ja, und auf Tour hatte ich den ja auch schon ein paar Mal.
Ach so.
Das ist wie Hase und Igel.
Der ist immer schon da, genau.
Geier und Martin. So, komm, mach schon, Fox Terrier. Du entscheidest die Naturschutzorganisation, ne?
Das kann ich gerne machen. Ja. Es ist der FCI Standard Nummer 368. Als erster Tipp. Ich kannte diesen Hund nicht.
Ja, ach, das ist ein Riesentipp. Vielen Dank.
Größe und Gewicht. Der Rüde 75 bis 85 Zentimeter, die Hündin 68 bis 78 Zentimeter.
Sag nochmal, entschuldige, ich war gerade im Gedanken woanders. Sag nochmal, wie hoch?
Der Rüde 75 bis 85.
Oh. Okay, das heißt?
68 bis 78.
Okay, das heißt, wir sind von der Größe her in Richtung Herdenschutzhundartige, Doggen- oder Molosserartige. Ja, okay.
Zum Haarkleid dick von mittlerer Länge und reichlich vorhanden. Das Haar ist glatt und sehr dicht mit spürbarer Unterwolle. Kürzeres und dünneres Haar an Kopf, Ohren, Fang und Gliedmaßen. Zur Haut. Okay. Dicke Struktur und lose am Hals mit einfach ausgebildeter Wamme bis zum Widerrist. Die Haut ist am Kopf wesentlich dünner als am Rest des Körpers. Trotz seiner Größe und Korpulenz ist der Gang leicht energisch, rhythmisch und raumgreifend. Zur Rute. Vollständig und dick, gut mit Haar bedeckt, mäßig hoch angesetzt und mäßige Größe, nicht über das Sprunggelenk hinausreichend. Hängend und säbelförmig. Kann an der Spitze leicht abgerundet sein, wird in der Bewegung sichelförmig hochgetragen. Kann sich eventuell sogar einrollen.
Ja, aber all das beschreibt ja schon auf jeden Fall so eine Herdenschutz und Richtung. Dann erzähl mal weiter.
Hier hat es gerade geklingelt.
Ja, dann geh doch dran.
Nee, das ist bestimmt wieder ein Paket für die Nachbarn. wichtige Proportionen, fast quadratischer Körper, konvexes Profil. Guck mal, nicht mal Alma steht noch auf dafür, weil die das einfach auch weiß. Das lohnt sich nicht. Zweimal? Nee, wir sitzen das aus. Wer wirklich was will, der klingelt dreimal, oder?
Wenn der Postbote dreimal klingelt.
Das war vor meiner Zeit. fast quadratischer Körper, konvexes Profil, die Länge des Körpers und die Widerristhöhe sind nahezu identisch. Die Höhe am Ellbogen übertrifft die Hälfte der Widerristhöhe deutlich.
Können wir jetzt mal zu richtigen und wichtigen Fakten kommen?
Der Hund stammt ursprünglich von der Iberischen Halbinsel. Seine Entwicklung ist eng verbunden mit den dortigen Herdenwanderungen. Als Begleiter des Hirten schützte er die Herden in dieser von Wölfen bevölkerten Region vor Angriffen. Ursprünglich war diese Rasse im portugiesischen Hochland ansässig. Aber ich sage dir nicht ganz genau wo. Ja. In diesem gebirgigen Gebiet, das durch steile, schwer zugängliche Weiden gekennzeichnet ist, hat sich die Rasse an die Bedingungen der Region, in der traditionell die Schaf- und Ziegenherdenweiden, angepasst. Hier entwickelten sich seine morphologischen Eigenschaften in perfekter Symbiose mit den vorherrschenden Bedingungen und Arbeitsanforderungen. Großer, molossoider Hund, stark und rustikal, auffallend durch sein imposantes und nobles Aussehen und seinen nüchternen Blick. Das klingt wie so ein Dating. Du hast was, ne?
Nee, ich habe gar nichts, denn also ist ja klar, das war ja relativ schnell klar, herdenschutzhundartig. Jetzt erzählst du aber was von Portugal. Und da glaube ich, wenn ich die Rasse kennen würde, hätte ich es ja längst. Also, weißt du, also wenn du jetzt sagen würdest, ja, beschreibst du mir einen Herdenschutzhund, türkischer Herkunft, da müsst ihr ja nicht lange überlegen. Aber wahrscheinlich ist eine riesen Bildungslücke jetzt für einen Hundetrainer, aber ich kenne ehrlich gesagt keinen portugiesischen Hirtenhund.
Also es ist der Transmontano-Hirtenhund.
Transmontano-Hirtenhund?
Ja. Aha. Hast du was davon gehört? Oder jetzt ganz neu?
Nee, habe ich wirklich noch nie gehört.
Also es kommt mir
wahrscheinlich total bekannt oder so, aber ich sag mir gar nichts.
Also ich habe über die Zahlen in Deutschland gar keine Informationen. Ich habe den Hund auf jeden Fall, also ich habe den noch nie bei uns auf der Straße gesehen. Was aber natürlich nichts heißen soll. Vielleicht noch kurz zur Gesundheit. Durch die Größe ergeben sich die typischen Probleme. Auch anfällig für HD, Magendrehung, Gelenkprobleme und so weiter und so fort. Was wollte ich denn jetzt noch sagen?
Vielleicht deine niederträchtigen Beweggründe.
Ach, richtig, zu den Beweggründen. Also ich fand erstmal interessant, diese Liste mal so nach oben auszureizen. Und jetzt haben sich vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt vielleicht 2, 3, 4 Hörerinnen oder Hörer gibt, die den Hund kennen. Einer vielleicht darunter, der so einen Hund schon mal selbst gehalten hat. Also wir reden hier sicherlich von einer sehr seltenen Hunderasse in Deutschland, die ja so nach der Beschreibung auch nicht unbedingt geeignet ist, um sie jetzt in Köln-Ehrenfeld zu halten. Aber was ich jetzt öfter bekommen habe an Rückmeldungen, ist, dass man sich wieder so ein bisschen wünscht, mal wieder so eine normale Rasse, so eine, die man vielleicht auch selbst kennen könnte und mit den eigenen Ideen abgleichen kann.
Also hast du dir gedacht, machst du mal genau das Gegenteil.
Genau, also das war der erste Reflex. Und jetzt aber als zweiter Reflex, ich habe jetzt aber schon die Hörermails auch nochmal durchgeguckt der letzten Wochen. Es werden sich aber auch diese Rassen nicht so sehr gewünscht. Also ich bin da offen für Vorschläge und ich muss sagen, wir haben jetzt Folge, ich weiß nicht, 2400. Wir haben jetzt natürlich auch schon einiges abgegrast.
Naja, aber
und so die Klassiker, die hatten wir alle schon mal irgendwie dazwischen, würde ich mal behaupten.
Aber du könntest ja auch selber mal auf die Idee kommen, was sind denn so die gängigsten? Wie zum Beispiel der Kintamani Bali-Hund.
Warte, den muss ich googeln.
Kintamani Bali-Hund. Ne, den würdest du auf den ersten Blick wahrscheinlich mit einem weißen Schäferhund oder einem Spitz verwechseln. Also jedenfalls den Welpen, den ich jetzt hier gerade sehe. Kintamani Bali-Hund. Eine Hunderasse aus Bali, die man den dort als Straßenhund lebenden Paria-Hunden sehr eng verwandt ist. Beliebter Haushund unter den Balinesen.
Aber ich muss sagen, das ist doch genau die Kategorie von Hunderassen, die auch von mir kommen könnte.
Ja, das ist auch eine der gängigsten Rassen. Also ich denke mal, die Welpengruppen sind ja voll mit dem Kintamani Bali-Hund.
Aber eigentlich wirkt das wie so ein ganz gesundes, wohlproportioniertes, nicht zu großes Hündchen, oder?
Ja, Stimmt.
Gut, schreibe ich mir auf, ist notiert, wird kommen, wenn du am wenigsten damit rechnest. Ich habe noch was Interessantes aus der Wissenschaft mitgebracht. Und zwar hat man beobachtet, dass Hühner vor Ärger rot werden. Oder auch allgemein vor Aufregung.
Habe ich auch gelesen, war sehr, sehr lustig. Habe ich mich richtig drüber beömmelt.
Ja, erstmal stelle ich mir diese Forschungsarbeit auch wieder sehr lustig vor. Auch zu sehen, was so ein Huhn derartig auf die Palme bringt. Ich glaube, oft hatte es was mit Futter oder irgendwelchen Ungerechtigkeiten zu tun. Aber ernster Hintergrund bei solchen Versuchen und bei solcher Forschung ist ja immer auch zu gucken, wie kann man denn eigentlich auch Parameter finden, um sagen zu können, dieses Huhn hat hier Stress oder das leidet hier. Mhm. Und das ist also keine reine Gag-Studie.
Ich habe bei der Gelegenheit, ich habe jetzt 2 Tage im Studio verbracht oder in einem, ja, es ist ein Studio, aber es ist halt Wohnung dekoriert worden, weil ich mit Dirk Steffens ja 6 Folgen mache, die schlauesten Tiere der Welt, ne?
Ja.
Ey, und das hat einen Spaß gemacht. Also Dirk und ich kennen uns nicht gut, wir sind uns 2-3 Mal begegnet vor 100 Jahren, aber schreiben uns ab und zu. Und es ist jetzt das erste Mal, dass wir zusammen arbeiten. Und die Idee ist, dass wir im Grunde gemeinsam spektakuläre, und das kann ich nicht anders sagen, Filme über Tiere gucken und da gegenseitig drüber plaudern und sagen, wie kann sowas sein? Hast du eine Idee? Warum macht der das? Und der Dirk ist ja wirklich, also ich glaube, es gibt nur eine Handvoll Länder, in denen er nicht war und ist seit 30 Jahren als Natur- und Tierfilmer unterwegs. Und der hat wirklich zu allem, aber zu allem eine persönliche Geschichte, ne? Und das ist so schön. Und der ist aber dann nicht so, ich weiß es aber besser, sondern wenn der dann davon erzählt, ne, da strahlt der wie ein Honigkuchenpferd und dann blüht er aus dem heraus. Und wir haben da irgendwie so einen kleinen Film gesehen, da ging es um, wie Tiere sich so überhaupt allgemein in der Welt orientieren. Und in dem Vorfilm dazu oder in dem kleinen Teaser gab es diese fliegenden Fische, die ja so flügelartige Flossen haben. Und dann erzählt er wäre mal irgendwie mit einem Kanu gepaddelt und da sah er, wie Fische ganz hektisch vor einem Barracuda flüchteten. Und plötzlich sprang einer dieser Fische aus dem Wasser und es war einer dieser fliegenden Fische und flog so. Ne? Und der Dirk sagt noch, bevor ich fasziniert dahin gucken konnte, kam ein Greifvogel, hat den gepackt und ist weggeflogen.
Krass.
Ich finde dieses Bild alleine, dass du da in der Sekunde vor Ort bist, aber auch wie die Natur so gestrickt ist. Der Greifvogel beobachtet tatsächlich, dass ein Raubfisch die Fische jagt und hofft, dass einer von denen rausgeflogen kommt.
Rausspringt.
Total gut.
Ja, cool.
Oder er hat auch erlebt, war mit dem Kanu unterwegs und wir alle kennen diese Bilder, wenn diese riesengroßen Humpbacks, die Buckelwale, so den Grill zusammentreiben und dann so rauskommen, ne? Und das hat er erlebt mit dem Kanu. Also mit Umkippen und mit allem, was dazugehört.
Oh.
Ja, und er sagt, das sind natürlich dann im Nachhinein irgendwie die verrücktesten Geschichten. Und auf jeden Fall, die Sendung wird sich echt lohnen. Das sind 6 Folgen. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, wann es ausgestrahlt wird, aber auf jeden Fall noch in diesem Jahr. Und das war echt ein inneres Plätzchen backen, mit dem Typen da 2 Tage im Studio zu sitzen, weil das so interessant ist, was der zu erzählen hat. Und so viele, ja, auch so handfeste Geschichten. Und ich freue mich ja auch wirklich sehr, dass er Gast bei uns im Podcast sein wird.
Ja, genau. Und zwar auch bei einem der Live-Termine. Ich freue mich auch sehr auf diese ganzen Geschichten über Tierbegegnungen. Richtig cool.
Ja, und also wirklich, das war so krass. Und auch so, was Tiere für Strategien entwickeln können. Es gibt eine Möwenart, die angelt. Und zwar sammelt die gezielt Köder ein, also Brot, und verspeist das nicht, obwohl sie sonst Brot frisst, nimmt das Brot, wirft es ins Wasser und wartet, bis kleine Fische kommen und pickt sich die Fische raus. Also eine echt komplexe Denkleistung.
Ah,
ne?
das habe ich neulich auch gesehen bei einem Vogel. Das war aber, glaube ich, keine Möwe. Der machte das auch und dann kam ein relativ kleiner Fisch angeschwommen. Und dann hat sich der Vogel aber gedacht, nee, du nicht. Hat den Köder erstmal wieder rausgenommen, weil das einfach Verschwendung gewesen wäre. Ne? Der Vogel hat auf einen dickeren Fisch gewartet.
Wahnsinn, oder?
Und was mir auch in Erinnerung, ja.
Nee, sag mal, Entschuldigung.
Ich habe ja schon mal mit Dirk Steffens zusammengearbeitet und zwar für eine Show, die hieß Mich täuscht keiner. Da ging es auch viel um solche Tiergeschichten und unter anderem gab es Krokodile, die sich absichtlich auf ihre Schnauze Nistmaterial gelegt haben für, ich glaube, solche Seidenreiher oder sowas. Und die sind dann damit so durch den Fluss gedümpelt in der Hoffnung, dass der Reiher dieses Stöckchen sieht, Wahnsinn. Sich das schnappt und sie in dem Moment zuschlagen können. Und ich hätte das so einem Krokodilgehirn, hätte ich das nicht zugetraut.
Wobei, über Krokodile haben wir auch geredet und da ist er fest davon überzeugt, dass die tendenziell eher dumme Tiere sind. Dass die nicht hochkomplex
sind. In der Relation sicherlich. Aber dass die sich, dass die zu sowas, vielleicht war das aber auch eine der Geschichten, die man nur so aus beobachtet. Nee, ich habe da auch ein Video vor Augen. Ich glaube, die Sache ist relativ handfest gewesen.
Oder auch, was ich spannend finde, eine Schmetterlingsart geht als, also oder wird als Raupe in einen Kokon gepackt oder ist in einem Kokon, der bewusst so konzipiert ist, dass er Ameisenlarven ähnlich sieht, dann wirft dieser Kokon sich ab, ganz gezielt in Ameisengegenden. Dann gehen die Ameisen hin und denken, ach scheiße, eine unserer Larven ist draußen, schleppt die den Kokon dann ins Haus sozusagen, dann ziehen die das Tier auch auf, füttern das mit und hast du nicht gesehen. Und dann irgendwann schlüpft da dieser große Schmetterling und sagt, hör mal, vielen Dank, Leute, und ist dann weg. Das ist so sensationell einfach.
Unfassbar.
Unglaublich.
Unfassbar.
Ja, also der echt ganz, ist, ganz tolle Geschichte.
Das ist eigentlich wie so ein trojanisches Pferd. Das kommt das dann da rein. Ne? Mhm. Es gibt aber auch, je mehr man sich, glaube ich, so auch mit Wildbienen befasst, auch so diese parasitären Taktiken, desto gruseliger wird es dann auch, ne? Dass die irgendwelche Tiere, andere Tiere fangen, die lebendig in irgendwelche Höhlen sperren, dann ihre Eier da reinlegen, sodass dann dieses Futtertier von der Made oder der Larve bei lebendigem Leib aufgefressen wird. Das sind eigentlich die gruseligsten Geschichten, die man sich überhaupt vorstellen kann.
Aber wirklich so, also es gibt dann immer so Oberthemen, also wie orientieren sich Tiere, wie entwickeln sie Jagdstrategien und der kennt ja, der ist ja eng befreundet mit Jane Goodall, ne? Wirklich, also eng befreundet. Und klar, Jane ist da auch ein Thema, weil die ja im Grunde, und das hat der Dirk auch mit so einem Feuereifer erzählt, früher war Wissenschaft ja so eine Männerdomäne. Und Männer, und Männer haben dann immer so, ja, das Männchen ist der Jäger und das Weibchen passt auf die Nachkommen auf. Und es war total verpönt, wenn man Tierbeobachtungen gemacht hat, auch nur eine Sekunde den Gedanken zuzulassen, dass das Tier mal eine Sache nicht aus biologisch-funktionalen Gründen macht, sondern aus einer Emotion heraus oder aus einfach, weil es ein gutes Gefühl haben will. Und Jane Goodall, muss man, das ist ja wirklich ganz verrückt, das hat er ja auch lange erzählt, war ja keine Biologin oder keine ausgebildete Person, sondern die hat sich einfach an Affen gesetzt und gesagt, guck ich mir jetzt an. Und war dann auch so die Erste, die den Tieren dann Namen gab und dann so aus menschlicher Sicht da drauf geguckt hat. Und die Erste, die dann wirklich entdeckt hat, wie komplex auch mit Werkzeugen da gearbeitet wird. Und das sieht man so Bilder von Jane Goodall als junge Frau. Ey, ich könnte dann heulen, wirklich heulen, weil ich die so eine tolle Persönlichkeit finde. Die ist mir ja nie begegnet. Und ich habe dem Dirk schon gesagt, du musst das möglich machen. Die muss auch nichts machen. Die muss nur im Raum sein. Und ich kann dann sagen, ich habe einmal im gleichen Raum gesessen, weil ich das so faszinierend finde. Aber diesen leidenschaftlichen Gesichtsausdruck und diese Euphorie, ne, kriegt der Dirk auch, wenn der über seine Erfahrungen erzählt. Und es ist ganz, ganz spannend, dass der, weil der eigentlich ist der ja so ein sehr, ja, ich empfinde den so als sehr organisierten, klaren, so immer gut gekleideten Typen irgendwie, ne? Aber da bricht bei dem auch alles ab, wenn er da über die Sanitärgeschichte erzählt. Das ist echt schön. Also die Sendung wird toll. Apropos Sendung, ich muss jetzt gleich ins Studio. Ich flitze jetzt gleich nach Hürth und zeichne die Sendung auf, wirklich wahr. Du wirst jetzt fragen, worum geht's denn da in der Sendung?
Worum geht's denn da in der Sendung?
Und dann werde ich sagen, hör mal, um ganz ehrlich zu sein, ich weiß es eigentlich nicht.
Du weißt es nicht. Ja, also die alte Ritter-Taktik, einfach mal die Dinge auf sich zukommen lassen.
Also nein, ich weiß natürlich im Groben.
Du hast ja noch die Fahrt.
Daniel Hartwig moderiert. Ja, ich bin ja Gast, ich muss ja nichts moderieren. Daniel Hartwig moderiert es und es gibt zwei Rateteams. Ich weiß, dass ich mit Ruth Moschner im Team bin. Und da werden Lügengeschichten erzählt und man soll dann raten, ist die wahr oder nicht. Aber ich habe heute noch eine Erinnerungs-WhatsApp vom Team bekommen. Denk daran, dass du dir das Exposé durchliest.
Sehr guter Witz.
Denk daran, dass denn alle anderen Teilnehmer sind vorbereitet und kennen die Abläufe genau. Und ich muss so lachen. Und weißt du, dann denke ich, ich bin mit Ruth Moschner im Team. Was soll da jetzt passieren? Daniel Hartwig sitzt da. Im anderen Team ist der Guido Kanz und ach, und der Basti, Bastian Bielendorfer. Und das ist, was soll denn da passieren? Also, ich werde schon den richtigen Knopf finden, aber ich musste heute Morgen, als ich mich hier aufgeschwungen habe in das Podcast-Zimmerchen, habe ich so in den Kalender geguckt und dann festgestellt, ach ja, stimmt, heute ist
es. Das ist ja heute.
Und ich freue mich dann immer selber über mich, weil es eben zeigt, dass sich nichts verändert hatte und es wird sich auch nie irgendwas verändern. Ich konnte keine Hausaufgaben machen in der Schule, es war nicht möglich. Aber einmal werde ich vorbereitet sein in meinem Leben und das kommt am 17. Mai. Da werde ich wirklich vorbereitet hinkommen.
Was war denn da nochmal?
Da moderiere ich die NDR Talkshow.
Ach ja, stimmt.
Und da werde ich vor, ich meine, das sind super Gäste, ne? Also wirklich super, super, super Gäste. Aber trotzdem finde ich, ist das so ein bisschen so eine Form von Respekt dem Gast gegenüber. Und
ja.
Das mache ich auf jeden Fall. Also da werde ich echt, die werden mit den Ohren schlackern, wie gut vorbereitet ich bin.
Ja.
So, hast du einen Tipp des Tages?
Ich habe mehrere. Ich mache es aber trotzdem kurz und knapp, weil du eben von Jane Goodall gesprochen hast. Ich habe ja mal das Vergnügen gehabt, sie für ein Interview treffen zu dürfen. Und da haben wir auch über ein Buch gesprochen. Es gibt ein Kinderbuch.
Erzähl das jetzt erstmal. Ich will das erstmal jetzt hören.
Ja, das war sehr skurril, weil ich bin in so...
Wann war das
so
eine, und wo und warum?
Das war, glaube ich, 2018 vielleicht. Im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitspreises war sie in Düsseldorf und hatte aber auch noch eine Veranstaltung in Knechtsteden. Da gibt es ein Gymnasium, wo eine ihrer Jugendorganisationen so eine Splittergruppe hat. Und das Verrückte war, dass ich habe über dieses Jane Goodall Institut, das ich auch nur empfehlen kann, die haben immer auch gute Informationen bei Instagram und so weiter, habe ich eine Pressenachricht bekommen, dass sie dann 2 Tage in Düsseldorf ist und dass man sie dort auch für ein Interview treffen könnte. Und außer mir war nur noch eine Schülerzeitung da an dem Tag. Es war irgendwie allen durch die Lappen gegangen. Oder Wahnsinn. Es ging dann irgendwie unter in diesem im Rahmen von dieser Show. Und da, also ich habe das Gespräch, war so eine der tollsten Sachen, die ich überhaupt jemals machen durfte. Und sie hat mich natürlich, also es ist auch einfach eine unfassbar beeindruckende Persönlichkeit. Sie war mir aber auch so sympathisch. Die läuft ja dann immer mit diesen 3 Kuscheltieren rum, mit denen sie ganz viel erzählt. Es geht ja in ihren Gesprächen auch und Ansprachen auch sehr viel so eben um Empathie und warum auch Tiere und die Natur so wichtig für uns sind, hat einen sehr guten Draht zu sehr jungen Leuten auch. Und die war von diesem ganzen Show-Breborium um sie herum, war sie so richtig angestrengt. Also das hatte sie am Vortag wirklich alle Nerven gekostet, weil das natürlich eigentlich eine Person ist, die sich in der Natur und mit Tieren wohlfühlt, aber für die Sache, ich glaube, weiß ich nicht, 360 Tage im Jahr reist. Und da hast du die mittlerweile ja doch auch betagten Person schon auch so eine Form von Anstrengung angemerkt, aber das macht sie eben alles, weil sie weiß, dass sie viele Leute inspirieren und bewegen kann. Und es gibt so ein schönes Bilderbuch, weil man da sieht, wie sie sich schon als kleines Mädchen für Tiere interessiert hat und wie sie auch Widerstände überwunden hat. Und auch das, was du sagst, die ist ja auch wirklich am Anfang nicht ernst genommen worden, ne? Und musste sich da wirklich durchbeißen. Ganz beachtlicher Werdegang für eine Frau dieser Generation auch.
Voll. Ja, und das hat der Dirk da auch nochmal sehr betont, zu sagen, wie wichtig das auch war, dass Forschung weiblich wurde und was für andere Perspektiven das aufgemacht hat und so, fand ich ganz toll. Wie lang war das Gespräch mit ihr?
Ach, wir haben da so eine halbe Stunde gesessen, würde ich mal sagen.
Ach, wie schön.
Ja.
Ach, wie schön, jetzt bin ich so richtig neidisch.
Jetzt ist sie ja vor kurzem 90 geworden und ich hoffe, es geht noch lange weiter.
Also ich habe das ja nicht oft, dass ich, wenn ich jemanden treffe, sage, dürfen wir ein Foto machen? Die wäre so eine.
Das war bei mir auch so.
Wirklich so bewegend.
Ich habe so gut wie kein Selfie, aber mit ihr habe ich natürlich eins gemacht. Dann habe ich noch einen Tipp. die aktuelle Folge von Medizin von Morgen ist, also es gibt wieder eine neue Folge online bei allen Podcatchern. Da geht es zum Beispiel auch um, in einer Folge geht es ja um Pandemierisiken. Also woher kommt die nächste Pandemie? Jetzt haben wir gesehen, dass das Vogelgrippevirus in, ich glaube, jedem fünften Rind in den USA gefunden wurde. Das heißt, diese ursprünglich nur Vögel betreffende Krankheit hat jetzt schon mehrere Wirtswechsel hinter sich gelegt. Und von der Kuh zum Menschen ist es nicht mehr so weit wie von einem Vogel zum Menschen. Und vor dem Hintergrund würde ich gerne diese Folge aus dem Podcast Medizin von Morgen empfehlen. Alle Folgen dazu gibt es ja in der ARD Audiothek mit mir und Eckart von Hirschhausen. Ah, das sagt man andersrum. Mit Eckart von Hirschhausen und mir. Und dann habe ich noch einen Hinweis, der sich jetzt an den Anfang dieser Sendung anschließt. Wir zeichnen diese Folge ja heute auf am 30. April. Und wenn ihr diesen Podcast hört, ist es Anfang Mai. Egal, wann ihr ihn hört, dann ist es eben Mitte Mai. Oder wo ihr ihn hört. Und die Wahlplakate hängen ja jetzt schon eine Weile. Und vermutlich haben auch schon einige Leute ihre Wahlunterlagen bekommen und wissen vielleicht nicht so richtig, was sie jetzt wählen wollen und ob überhaupt. Du hast es eben schon gesagt, wie wichtig ist, dass wir wählen. Ich habe das Gefühl, es ist eine der wichtigsten Wahlen in meiner Lebenszeit, weil jetzt so viele rechte Leute auch in dieses Europaparlament drängen wollen. Allen voran unser Lieblingsfreund Maximilian Krah, der nicht nur ein Frauenbild aus der Höhlenzeit hat, sondern ganz offenbar auch tief drinsteckt in dem Skandal, in dem es um Landesverrat geht. Ein Detail dazu ist, dass der Generalbundesanwalt einen seiner engsten Mitarbeiter festgenommen hat, weil der interne Informationen aus dem Europaparlament an einen chinesischen Geheimdienst weitergegeben haben soll. Ein anderer wurde vom tschechischen Nachrichtendienst abgehört, der Bundestagsabgeordnete Büstron, und soll sich wohl laut Spiegel in einem Telefongespräch darüber beschwert haben, dass die Scheine von dieser russischen Nachrichtenseite, die ihm da Geld gegeben hat, so schlecht gestückelt waren, dass er die an keiner Tanke loswerden kann. Also Wahnsinn. Offensichtlich eine Partei, die ein großes Herz für Autokraten in dieser Welt hat. Und also ein Grund mehr, dahin zu gehen. Jetzt stellt sich die Frage, was wählt man denn? Es gibt heute viele Menschen, die sich in keiner Partei so richtig wohlfühlen. Aber wie es immer so ist in der Demokratie, es gibt bestimmt eine Partei, die mehr oder weniger gut passt zu dem, was man sich selber so politisch vorstellt. Dafür wird am 6. oder 7. Mai der Wahlomat online gehen. Den verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Da kann man sich nämlich angucken, welche Partei so am besten zu den eigenen politischen Vorstellungen passt. Das Gleiche gibt's auch nochmal für das Thema Klima speziell. Das würde ich auch gerne verlinken. Und man muss einfach dran denken, also so Themen wie Klimawandel, aber auch Tierschutz, die können wir nur europaweit regeln. Also beim Tierschutz ganz klar, Welpenhandel, ja. Transporte, Kontrolle und bei den Nutztieren aber auch. Wenn Deutschland jetzt einen Schritt nach vorne macht, was das Tierwohl betrifft, dann sind die mehr investieren in Tierwohl, im Nachteil, wenn nicht alle mitziehen. Das heißt, diese übergreifenden Standards sind gerade für den Tierschutz wichtig. Und deswegen geht auch die Europawahl so gut wie, ja, die geht uns alle an. Wir müssen da hingehen und eben das wählen, was uns am nächsten erscheint.
Ja, das ist ja immer so ein bisschen das Thema, dass viele Leute, und zu denen gehörte ich auch früher, ehrlich gesagt, so eine Europawahl als zu weit weg und abstrakt wahrgenommen haben. Ne?
Ja, so als würde es da um irgendwelche Gurkennormen gehen oder so. Ne?
Genau, und das, finde ich, hast du prima erklärt und zum Ausdruck gebracht. Deshalb kann ich ja jetzt mit was Profanem kommen. Mein Tipp ist am 14.06. in Köln, in dem wunderschönen Gloria-Theater, findet ein Live-Podcast statt mit einer Person, die ich außerordentlich schätze. Ich habe viele Menschen kennengelernt. Und wenn ich eine Top 5 aufstellen sollte von Menschen, die am nachhaltigsten oder nachdem ich mit ihnen gesprochen habe, noch am nachhaltigsten Gedanken in meinen Kopf verpflanzt haben, dann ist es Bettina Rust. Die gehört zu den Top 5. Und Bettina Rust macht den Podcast Toast Hawaii, ein launiges Format, wo es um Essen geht, wo man auch darüber redet, hey, was war in deiner Kindheit dein Lieblingsessen? Wie hat sich Essen verändert? Aber natürlich um alle Themen. Und Bettina hat sich entschieden, das dreimal live zu machen, unter anderem einmal in Köln. Und zu Gast werden sein Annette Frier und ich. Und ich freue mich da sehr drauf. Möchte aber kurz betonen, ihr müsst bei Bettina Rust auf die Seite gehen. Also wir verlinken das hier in den Shownotes. Aber da ins Gloria nur 400 Leute reinpassen, muss man wirklich handeln. So viel kann ich jetzt schon mal sagen. 14.06. Mhm. Toast Hawaii im Gloria-Theater.
Sehr gut. Und du wolltest doch die sich ja noch Musik wünschen?
Richtig. Und zwar von der Band Trio. Das Lied Herz ist Trumpf.
Ach was. Ich lese im Moment das Buch von Rocco Schamoni, Pudelskern. Und da geht's jetzt so in den ersten Jahren geht's immer wieder auch um diese Punk-Pioniere in Deutschland. Wie zum Beispiel die Fehlfarben. Und da habe ich jetzt gerade mal gestern oder wann geguckt, was die eigentlich machen oder ob es die noch gibt. Die haben sich tatsächlich getrennt, dann wieder zusammengefunden. Und es gab 2022 ein neues Album. Und da habe ich mal so ein bisschen reingehört. Und da würde ich gerne den Track Nachhaltig und Europa auf die Playlist setzen von den Fehlfarben.
Lustig. Okay. Gut, dann husche ich jetzt ins Studio und lass mich mal überraschen, was das für eine Sendung ist. Wobei das ja nicht stimmt, im Kern habe ich ja verstanden, worum es geht. Vielleicht bin ich vorbereiteter als alle anderen.
Du wirst auf jeden Fall sehr viel überraschte Gesichtsausdrücke zeigen und das ist ja eigentlich dankbar für so einen Showregisseur, wenn da so einer immer erstaunt ist.
Das habe ich ja auch mal anders erlebt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wir hatten doch mal, ob es jetzt bei Martin Rütters Tiershow oder Hundeshow war bei RTL, hatten wir doch den Hackelschorsch zu Gast. Einer der Kandidaten war der Hackelschorsch.
Ernsthaft?
Ja, und der war wegen etwas beleidigt.
Wenn ich an den Hackelschorsch denke, dann schiebt sich immer ein Bild von Johann Lafer in mein Gehirn. Der Hackelschorsch sieht aber anders aus.
Ganz, und die haben auch nichts miteinander zu tun. Der Hackelschorsch und Johann Lafer. Alles klar. Aha.
Warte mal eben.
Wie kommt man denn? Also,
naja.
Naja. Sie wurden noch nie auf einem Foto gesehen. Jetzt kommt das
vielleicht
wieder.
Also die Mütter können sie wahrscheinlich noch auseinanderhalten, aber die sehen sich schon sehr ähnlich.
Ja, genau. Auf jeden Fall war der Hackelschorsch in der Sendung nach relativ kurzer Zeit beleidigt, weil der hat sich bei einem Spiel übervorteilt gefühlt. Und dann hat er einfach für den Rest der Sendung in seinem Panel gesessen und nur noch Ja und Nein gesagt und einfach im Grunde nicht mehr an der Sendung teilgenommen. Und das Verrückte ist, ich hatte zu der Zeit, das ist ja wirklich 100 Jahre her, wenig Erfahrung mit Moderieren einer Sendung. Und ich hatte sofort den Rütterschen Reflex zu sagen, ach so, er ist beleidigt, hör mal, wunderbar. Dann nehme ich den einfach raus. Hab den auch einfach gar nicht mehr angesprochen. Und dann kam immer auf in ihr, der Hackelschorsch ist auch noch da. Vielleicht kannst du ihm auch noch mal zwischendurch eine Frage stellen und so. Einfach wieder den nächsten angesprochen. Einfach da sitzen lassen. Das war total skurril, weil der im Prinzip nicht mehr der musste an den Spielen teilnehmen und der musste Antworten nehmen. Aber er hat sich einfach nicht mehr eingebracht. Der war also so richtig bockig. Und ich fand das so lustig, dass ich mir dann währenddessen den Spaß gegönnt habe, den auch so ein bisschen auszublenden. Das war sehr schön.
Mich erinnert es jetzt gerade an den Vorsitzenden des Dackelclubs, der neulich bei SternTV war.
Das war auch witzig.
Ein ähnliches Verhaltensmuster gezeigt.
Das war auch wirklich sehr witzig. Stimmt, wirklich sehr, sehr witzig. Naja, gut. So, ich muss ja noch arbeiten. Ich habe es ja nicht so gut wie du. Was die wenigsten ja wissen, ist, dass die Katharina ja seit vielen Jahren Privatier ist und all das hier nur noch zur Belustigung ihrer Familie macht.
Und genau, zur Verbreitung meiner Propaganda. Nee, Alma und ich, wir werden uns heute nicht viel von diesem Sofa wegbewegen. Nur fürs Nötigste.
Genau, du hast tapfer durchgehalten. Wir haben ja gestern geschrieben und da hatten wir auch im Kopf, dass es sein könnte, dass Katharina heute nicht dabei sein wird. Hast aber wirklich echt brav durchgehalten. Jetzt schon dich aber auch.
Finde ich auch.
Schon wichtig, ne? Nicht übertreiben.
Ja, nein.
Dann hör mal, Katharina, leg dich wieder hin.
Ich leg mich wieder hin.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.